good beat, beat, beat. I just wanna hear a good. I just wanna hear a good beat, beat, beat. I just wanna hear a good. I just wanna hear a good beat, beat, beat. I just wanna hear a good. I just wanna hear a good beat, beat, beat. I just wanna hear a good. I just wanna hear a good beat, beat, beat. I just wanna hear a good. I just wanna hear a good beat, beat, beat. I just wanna hear a good. I just wanna hear a good beat, beat, beat. I just wanna hear a good. I just wanna hear a good beat, beat, beat. I just wanna hear a good. I just wanna hear a good beat.
Ik zat even in de knoop, maar nou, de deur is open, jongens. Het is partytime, denk ik. We gaan eens even kijken hoe we dicht voorbij kunnen komen. Hey. Let's go in.
Wow. Go ahead.
We zijn...
No camera, no microphone.
Even microphone. Dus.
No, also not, sorry.
No, okay. Yeah. Okay. We worden weer als het pers weer uitgebonjourd nu. Dus wachten we gewoon even lekker op straat.
NDR Kultur.
zum Nachhören.
Ulrich Nöten liest heute die 79. von 81 Folgen des Romans Anna Karenina von Lew Tolstoi. Das Buch gilt als Tolstois Meisterwerk. Es wurde besonders für seine feinsinnige Gesellschaftskritik gerühmt, aber auch dafür, dass Tolstoi in ihm fast alle drängenden philosophischen Fragen der damaligen Zeit thematisierte, unter anderem auch die Frage nach Gott. Tolstoi selbst entwickelte sich im Alter zu einem gläubigen Christen. Er übersetzte die 4 Evangelien ins Russische und veröffentlichte Sachbücher, in denen er sich mit Texten der Bibel auseinandersetzte. So erschien 1894 das Buch »Das Himmelreich in euch«, in dem Tolstoi eine christlich geprägte Gesellschaftsordnung entwirft. Seine Figur Konstantin Lewin, die als Tolstois alter Ego gilt, hadert dagegen mit seinem Glauben. Dieser Zweifel aber macht ihn unglücklich, und auch die Philosophen, bei denen er nach Antworten sucht, können ihm nicht helfen. Es liest wieder Ulrich Nöten.
Sein Bruder Sergei Iwanowitsch hatte ihm geraten, die theologischen Schriften Chomjakows zu lesen. Lewin las den 2. Band von Chomjakows Schriften und trotz des ihn zunächst abstoßenden polemischen, eleganten und geistreichen Tons war er beeindruckt von seiner Lehre von der Kirche. Ihn beeindruckte zunächst der Gedanke, dass die Erkenntnis der göttlichen Wahrheiten dem Menschen nicht gegeben sei. Doch sei sie der Gesamtheit der in Liebe vereinten Menschen gegeben, der Kirche. Ihn freute der Gedanke, wie es doch leichter sei, an die existierende, jetzt lebendige Kirche zu glauben, die alle Glaubensvorstellungen der Menschen umfasste, Gott an ihrer Spitze hatte und darum heilig und unfehlbar war, und von ihr den Glauben an Gott, an die Schöpfung, an Sündenfall und Sündenvergebung zu übernehmen, anstatt zu beginnen mit Gott, dem fernen, geheimnisvollen Gott, mit der Schöpfung und so weiter. Aber als er dann die Kirchengeschichte eines katholischen Schriftstellers und die Kirchengeschichte eines orthodoxen Schriftstellers las und sah, dass beide Kirchen, ihrem Wesen nach unfehlbar, sich gegenseitig ablehnten, war er auch von Chomjakows Kirchenlehre enttäuscht, und dieser Bau zerfiel genauso zu Staub wie die philosophischen Gebäude. Dieses ganze Frühjahr war er wie von Sinnen und durchlebte furchtbare Momente. Ohne zu wissen, was ich bin und wozu ich hier bin, ist zu leben unmöglich. Wissen kann ich es nicht. Folglich ist zu leben unmöglich, sagte sich Lewin. In der unendlichen Zeit, in der unendlichen Materie, in dem unendlichen Raum wird ein Bläschen abgesondert, ein Organismus. Dieses Bläschen hält sich eine Zeit lang und platzt dann, und dieses Bläschen bin ich. Es war dies eine qualvolle Unwahrheit. Aber es war das einzige, letzte Ergebnis jahrhundertelangen Mühens des menschlichen Denkens in dieser Richtung. Es war dies der letzte Glaubensgrundsatz, auf dem fast in allen Bereichen die Erkundungen des menschlichen Denkens aufbauten. Es war dies die herrschende Überzeugung. Und Lewin hatte von allen anderen Erklärungen, ohne selbst zu wissen, wann und wie, sich unwillkürlich gerade diese als die immerhin klarste angeeignet. Aber es war dies nicht nur die Unwahrheit, es war auch der grausame Spott einer bösen Macht, einer bösen und widerwärtigen, der man sich keineswegs unterwerfen durfte. Von dieser Macht musste man sich befreien. Und diese Befreiung hatte ein jeder selbst in der Hand. Man musste der Abhängigkeit vom Bösen ein Ende setzen, und dazu gab es ein Mittel, den Tod. Und Lewin, der glückliche Familienvater, der gesunde Mann, war ein paar Mal so nahe am Selbstmord, dass er sogar einen Bindfaden versteckte, um sich nicht daran zu erhängen, und nicht mit dem Gewehr loszuziehen wagte, um sich nicht zu erschießen. Aber Lewin erschoss sich nicht und erhängte sich nicht und lebte weiter. 10. Wenn Lewin nachdachte, was er sei und wozu er lebe, fand er keine Antwort und geriet in Verzweiflung. Wenn er aber aufhörte, sich zu fragen, wusste er gleichsam, was er war und wozu er lebte. Denn er handelte und lebte standhaft und entschieden. In dieser letzten Zeit lebte er sogar viel standhafter und entschiedener als früher. Anfang Juni aufs Land zurückgekehrt, war er auch zu seinen gewohnten Beschäftigungen zurückgekehrt. Die Gutswirtschaft, das Verhältnis zu Bauern und Nachbarn, der Haushalt, die Angelegenheiten von Schwester und Bruder, die in seinen Händen lagen, das Verhältnis zu seiner Frau und den Verwandten, die Sorgen um das Kind und seine neue Leidenschaft für die Bienen, die ihn dieses Frühjahr befallen hatte, nahmen seine gesamte Zeit in Beschlag. Diese Dinge beschäftigten ihn nicht, weil er sie aufgrund allgemeiner Anschauungen vor sich gerechtfertigt hätte, wie er das früher oft tat. Im Gegenteil, einerseits enttäuscht über den Misserfolg früherer Unternehmungen für das Gemeinwohl, andererseits viel zu beschäftigt mit seinen Gedanken und der Vielzahl an Dingen, die von allen Seiten über ihn hereinbrachen, hatte er jetzt sämtliche Überlegungen über das Gemeinwohl völlig aufgegeben. Und diese Dinge beschäftigten ihn nur, weil er meinte, tun zu müssen, was er tat, weil er nicht anders konnte. Wenn er früher, das hatte noch fast in der Kindheit begonnen und zugenommen bis ins Mannesalter, wenn er früher etwas zu tun suchte, das allen Gutes brächte, der Menschheit, Russland, dem Gouvernement oder dem ganzen Dorf, war ihm aufgefallen, dass die Gedanken daran angenehm waren, die Tätigkeit selbst aber oft ungefüge. Es fehlte die letzte Gewissheit, ob sein Werk tatsächlich notwendig war. Und die Tätigkeit, die am Anfang so groß erschien, wurde kleiner und kleiner und zerrann schließlich. Nun, da er sich nach der Heirat mehr und mehr auf ein Leben für sich beschränkte, empfand er zwar keine Freude mehr beim Gedanken an seine Tätigkeit, spürte aber die Gewissheit, dass sein Werk notwendig war, sah, dass es ihm viel besser von der Hand ging als früher und dass es größer und größer wurde. Jetzt drang er gleichsam gegen seinen Willen wie ein Pflug tiefer und tiefer in den Boden, so dass er nicht mehr heraus konnte, ohne die Furche aufgeworfen zu haben. Dass die Familie lebte, wie Väter und Großväter zu leben gewohnt waren, das heißt in denselben Bildungsverhältnissen und darin auch die Kinder erzog, musste unzweifelhaft so sein. Es musste ebenso sein wie zu essen, wenn man hungrig war. Und ebenso wie das Essen erst gekocht werden musste, musste die Wirtschaftsmaschine in Pokrowskaja dazu so geführt werden, dass es Einkünfte gab. Ebenso unzweifelhaft wie eine Schuld zurückgezahlt werden musste, musste das Land der Familie in dem Zustand gehalten werden, dass der Sohn, wenn er es erbte, genauso dem Vater danken würde, wie Levin dem Großvater dankte für alles, was dieser gebaut und gepflanzt hatte. Und dazu durfte das Land nicht verpachtet werden, sondern musste er selbst wirtschaften, Vieh halten, Äcker düngen und Wald pflanzen. Es war unmöglich, die Angelegenheiten Sergei Iwanowitschs und der Schwester nicht zu besorgen, oder die der Bauern, die um Rat kamen und das gewohnt waren, wie es auch unmöglich war, ein Kind fallen zu lassen, das man im Arm hielt. Um das Wohlergehen der eingeladenen Schwägerin und ihrer Kinder musste er sich kümmern, wie auch um Frau und Kind, und es war unmöglich, nicht wenigstens einen kleinen Teil des Tages mit ihnen zu verbringen. Und das alles mitsamt der Jagd und der neuen Leidenschaft für die Bienen füllte vollkommen Levins Leben aus, welches keinen Sinn für ihn hatte, wenn er nachdachte. Doch außer dass Levin entschieden wusste, was er zu tun hatte, wusste er ebenso, wie er es zu tun hatte und was wichtiger war als anderes. Er wusste, dass Arbeiter so billig wie möglich zu Dingen waren, aber sie versklaven, indem man ihnen Geld im Voraus gab, weniger als sie wert waren, durfte man nicht, auch wenn es sehr vorteilhaft war. Bei Futtermangel den Bauern Stroh verkaufen war möglich, auch wenn sie einem leid taten, aber Herberge und Schenke, auch wenn sie Einkünfte brachten, waren abzuschaffen. Waldfrevel war möglichst streng zu ahnden. Aber für in den Wald getriebenes Vieh durfte keine Geldstrafe verlangt werden, und auch wenn es die Waldhüter gar nicht freute und die abschreckende Wirkung entfiel, war es doch unmöglich, in den Wald getriebenes Vieh nicht zurückzugeben. Wenn Piotr dem Wucherer 10% im Monat zahlte, musste man ihm Geld leihen, um ihn freizukaufen. Aber den Bauern, die ihre Abgabe nicht zahlten, durfte diese unmöglich erlassen und gestundet werden. Unmöglich war, dem Verwalter durchgehen zu lassen, wenn eine kleine Wiese nicht gemäht war und das Gras nutzlos verkam. Aber unmöglich war auch, 80 Desjatinen zu mähen, auf denen junger Wald gepflanzt war. Unmöglich war, einem Arbeiter zu verzeihen, der in der Hauptarbeitszeit verschwand, weil sein Vater gestorben war, so sehr einem auch leid tat, und wegen der versäumten wertvollen Arbeitsmonate war ihm weniger auszuzahlen. Aber unmöglich war auch, an das alte, zu nichts mehr taugende Hofgesinde nicht das monatliche Lebensmitteldeputat auszugeben. Levin wusste ebenso, dass er bei der Rückkehr nach Hause zuallererst zu seiner Frau zu gehen hatte, wenn sie unpässlich war. Die Bauern, die schon 3 Stunden auf ihn warteten, konnten noch weiter warten. Auch wusste er, dass trotz des Vergnügens, das ihm das Einsetzen eines Bienenschwarms bereitete, er sich das Vergnügen versagen und dem Alten überlassen musste, den Schwarm ohne ihn einzusetzen. Stattdessen musste er mit den Bauern reden, wenn sie ihn im Bienengarten gefunden hatten. Ob er gut handelte oder schlecht, wusste er nicht. Und er hätte sich jetzt auch nicht auf Begründungen eingelassen, sondern Gespräche und Gedanken darüber vermieden. Hin und her überlegen stürzte ihn in Zweifel und hinderte ihn zu sehen, was sein musste und was nicht sein durfte. Wenn er aber nicht nachdachte, sondern lebte, fühlte er in seiner Seele unablässig die Anwesenheit eines unfehlbaren Richters, der abwog, welche von 2 möglichen Handlungen besser war und welche schlechter. Und sobald er nicht so handelte, wie es zu sein hatte, spürte er es sofort. So lebte er, ohne zu wissen, was er war und wozu er lebte auf der Welt, und ohne eine Möglichkeit zu sehen, es zu erkennen. Und diese Unwissenheit plagte ihn derart, dass er einen Selbstmord fürchtete, und zugleich bahnte er sich standhaft seinen besonderen, entschiedenen Weg durchs Leben. Elf. An dem Tag, als Sergei Iwanowitsch in Pokrowskaja anlangte, erlebte Levin einen seiner qualvollsten Tage. Es war die Zeit der allergrößten Arbeitshast. Wenn im ganzen Volk eine so außergewöhnliche, angespannte Selbstaufopferung in der Arbeit zutage tritt, wie sie unter anderen Lebensumständen niemals zutage tritt, und die hoch zu schätzen wäre, wenn die Menschen, die diese Eigenschaften an den Tag legen, sie selbst schätzen würden, wenn es sich nicht jedes Jahr wiederholte und wenn die Ergebnisse dieser Anspannung nicht so schlicht wären. Roggen und Hafer schneiden und binden und einbringen, die Wiesen fertig mähen, die Brachen überackern, das Korn ausdreschen und die Wintersaat aussäen, all das erscheint schlicht und gewöhnlich. Doch um alles rechtzeitig zu schaffen, müssen sämtliche Landleute vom Ältesten zum Jüngsten unermüdlich arbeiten in diesen 3-4 Wochen, 3-mal so viel wie sonst, sich von Quast, Zwiebeln und Schwarzbrot ernähren, nachts dreschen und Garben einfahren und nicht mehr als 2-3 Stunden schlafen je Nacht. Und so geschieht es jedes Jahr im gesamten Russland. Da Levin den größten Teil seines Lebens auf dem Land zugebracht hatte und in enger Verbindung mit dem Volk, spürte er in dieser Hauptarbeitszeit jedes Mal, dass der allgemeine Auftrieb des Volkes sich auch ihm mitteilte. Frühmorgens war er zur ersten Roggenaussaat geritten, zum Hafer, der in Schober gesetzt wurde, war heimgekehrt, als Frau und Schwägerin aufstanden, hatte mit ihnen Kaffee getrunken und war zu Fuß zum Vorwerk gegangen, wo die neu aufgestellte Dreschmaschine zur Vorbereitung des Saatguts in Betrieb genommen wurde. Diesen ganzen Tag dachte Levin im Gespräch mit dem Verwalter und den Bauern und zu Hause im Gespräch mit seiner Frau, mit Dolly, ihren Kindern und mit dem Schwiegervater ständig an das eine, das ihn zu dieser Zeit neben den landwirtschaftlichen Sorgen beschäftigte, und in allem suchte er einen Bezug zu seiner Frage: Was bin ich nur? Und wo bin ich? Und wozu bin ich hier? In der Kühle der neu gedeckten Kornscheune, unter den noch ihr duftendes Laub tragenden Dachlatten aus Haselholz und den frisch geschälten Espenholzbalken des Strohdachs, stand Levin, und bald schaute er durchs offene Tor, wo der trockene und bittere Dreschstaub sich wölkte und tanzte, auf das Gras der Tenne draußen im heißen Sonnenschein und auf das frische, gerade aus der Scheune gebrachte Stroh, bald auf die spitzköpfigen, weißbrüstigen Schwälbchen, die pfeifend unter das Dach geflogen kamen und flügelschlagend in der Toröffnung verharrten, bald auf die Leute, die in der düsteren und staubigen Kornscheune zugange waren, und er dachte sonderbare Gedanken. »Wozu geschieht das alles?« dachte er. »Wozu stehe ich hier und halte sie zur Arbeit an? Wieso tummeln sie sich alle und suchen in meinem Beisein ihren Eifer zu zeigen? Wieso rackert sich die alte Matriona ab, meine Bekannte? Ich habe sie verarztet, als beim Brand ein Tragbalken auf sie gestürzt war,« dachte er, den Blick auf ein hageres Weib gerichtet, das mit dem Rechen das Korn umwendete und auf sonnverbrannten Füßen angestrengt über den unebenen, harten Dreschboden schritt. Damals wurde sie gesund. Doch über kurz oder lang oder in 10 Jahren wird sie verscharrt und nichts bleibt. Weder von ihr noch von der herausgeputzten, im rot gemusterten Schürzenrock, die mit so geschickten, sanften Bewegungen die Ähren von der Streu wegschlägt. Auch sie wird verscharrt. Auch dieser scheckige Wallach. Das schon sehr bald, dachte er, den Blick auf das schwer seinen Wanst tragende und mit geblähten Nüstern heftig atmende Pferd gerichtet, das übers schräg unter ihm wegrollende Tretrad schritt. Auch er wird verscharrt. Auch der Zureicher Fjodor mit seinem streudurchsetzten Krausbart und dem an der weißen Schulter zerschlissenen Hemd wird verscharrt. Da reißt er Garben auf, kommandiert, schreit die Weiber an und rückt mit schneller Bewegung den Riemen am Schwungrad zurecht. Und vor allem, nicht nur sie. Auch mich wird man verscharren. Und nichts wird bleiben. Wozu? Das dachte er. Und zugleich schaute er auf die Uhr, um zu berechnen, wie viel innerhalb einer Stunde gedroschen würde. Er musste das wissen, um danach das Tagewerk festzusetzen. Schon fast eine Stunde und sie fangen erst die dritte Hocke an, überlegte Levin, trat zum Zureicher und schrie ihm zu, den Lärm der Maschine übertönend, er solle weniger vorlegen.
»Zu viel auf einmal, Fjodor! Siehst du, es staut sich. Daher geht es nicht voran. Verteile es gleichmäßiger.«
Fjodor, schwarz von dem Staub, der am verschwitzten Gesicht klebte, schrie etwas zur Antwort, aber machte es immer noch nicht so, wie Levin wollte. Levin trat zur Trommel, schob Fjodor beiseite und legte selber vor. So arbeitete er bis zur Mittagspause der Bauern, zu der es nicht mehr lange hin war, trat dann mit dem Zureicher aus der Kornscheune, blieb neben einem auf dem Dreschboden als Saatgut sorgsam aufgeschichteten gelben Roggenschober stehen und kam mit Fjodor ins Gespräch. Der Zureicher war aus einem entlegenen Dorf, demjenigen, wo Levin früher das Land pauschal an das Artiell der Bauern verpachtet hatte. Jetzt hatte er es dem Herbergswirt zur Bewirtschaftung überlassen. Levin kam mit dem Zureicher Fjodor über dieses Land ins Gespräch und fragte, ob im nächsten Jahr nicht Platon, ein reicher und guter Bauer aus dem Dorf, das Land übernehmen wolle.
»Der Preis ist hoch. Platon holt das nicht raus, Konstantin Dmitritsch«, erwiderte Fjodor, während er Ähren aus dem verschwitzten Hemd glaubte.
»Aber wie holt es Kirillow denn raus?«
»Mit Jucha.«
So geringschätzig bezeichnete Fjodor den Herbergswirt.
Der holt es raus, Konstantin Dmitritsch. Der macht Druck und kommt auf seine Kosten. Den dauert kein Christenmensch. Dagegen Onkel Fakanitsch«, so bezeichnete er den alten Platon, »zieht der einem Menschen vielleicht das Fell über die Ohren? Dem einen borgt er, dem anderen lässt er was nach und kommt nicht auf seine Kosten. Bleibt eben Mensch.«
»Aber wieso lässt er was nach?«
»Aber so ist es. Die Menschen sind verschieden. Der eine lebt nur für seine Bedürfnisse, mit Jucha zum Beispiel. Der schlägt sich nur den Bauch voll. Dagegen Fakanitsch, der ist ein rechtschaffener Alter. Der lebt für die Seele. Hat Gott im Sinn.«
»Was heißt, hat Gott im Sinn? Was heißt, lebt für die Seele?«
Levin schrie es fast.
»Wie schon, rechtschaffen, in Gottesfurcht. Die Menschen sind eben verschieden. Wenn man sie nimmt, sie tun ja auch keinem was zu leid.«
»Ja, lieb wohl«,
murmelte Levin vor Erregung atemlos. Er drehte sich um, nahm seinen Stock und schritt rasch davon, nach Hause. Ein neues, freudiges Gefühl hatte Levin erfasst. Bei den Worten des Bauern, dass Fakanitsch für die Seele lebe, rechtschaffen, in Gottesfurcht, war ein Schwall unklarer, aber gewichtiger Gedanken, wie durch eine verschlossene Tür gebrochen und alle auf ein Ziel gerichtet, kreisten sie in seinem Kopf, blendeten ihn mit ihrem Licht.
12.
Levin ging mit großen Schritten die Landstraße entlang und horchte weniger auf seine Gedanken, die konnte er noch nicht ordnen, als vielmehr auf seine Seele, die er noch nie in solcher Verfassung erlebt hatte. Die Worte des Bauern hatten in seiner Seele gewirkt wie ein elektrischer Funke und einen Schwarm verstreuter, kraftloser Einzelgedanken, die ihn unablässig beschäftigten, auf einen Schlag verwandelt und zu einem Ganzen gefügt. Diese Gedanken hatten, ohne dass er selbst es merkte, ihn auch beschäftigt, während er über die Verpachtung des Landes sprach. Er fühlte in seiner Seele etwas Neues und betastete dieses Neue mit Entzücken, noch ohne zu wissen, was es war. Nicht für seine Bedürfnisse leben, sondern für Gott. Für welchen Gott? Für Gott. Was könnte man Sinnloseres sagen als das? Er hat gesagt, man solle nicht für seine Bedürfnisse leben, also man solle nicht für das leben, was wir begreifen, wozu es uns hinzieht, was wir wollen. Vielmehr solle man für etwas Unbegreifliches leben, für Gott, den niemand begreifen oder bestimmen kann. Tja, und? Habe ich diese sinnlosen Worte Fjodors etwa nicht verstanden? Und danach habe ich etwa ihre Berechtigung angezweifelt? Habe ich sie dumm, unklar, ungenau gefunden? Nein, ich habe ihn verstanden, habe ganz genauso, wie er es versteht, ihn durchaus verstanden, klarer, als ich sonst etwas im Leben verstehe. Und nie im Leben habe ich daran gezweifelt und kann es auch nie bezweifeln. Und nicht ich allein, sondern alle, die ganze Welt versteht dies eine durchaus und zweifelt dies eine nicht an und ist sich darin stets einig. Fjodor sagt, dass Kirillow, der Herbergswirt, für seinen Bauch lebte. Das ist verständlich und vernünftig. Wir alle können als vernünftige Wesen nicht anders leben als für unseren Bauch. Und da sagt derselbe Fjodor, für den Bauch zu leben sei von übel. Man solle rechtschaffen leben, für Gott. Und ich verstehe ihn auf Anhieb. Ich selbst, wie die Millionen Menschen, die vor Jahrhunderten gelebt haben und die jetzt leben, die Bauern, die Armen im Geiste und die Weisen, die darüber nachgedacht und geschrieben und in ihrer unklaren Sprache dasselbe gesagt haben, wir alle sind uns einig in diesem einen, wofür man leben soll und was gut ist. Mit allen anderen Menschen verfüge ich nur über dieses eine entschiedene, unbezweifelbare und klare Wissen. Und dieses Wissen lässt sich nicht durch den Verstand erklären. Es steht außerhalb und hat keinerlei Gründe und kann auch keinerlei Folgen haben. Wenn das Gute einen Grund hat, ist es nicht mehr das Gute. Wenn es eine Folge hat, einen Lohn, ist es auch nicht das Gute. Somit steht das Gute außerhalb der Kette von Gründen und Folgen. Und ich kenne es. Und wir alle kennen es. Aber ich habe nach Wundern gesucht, geklagt, ich hätte kein Wunder gesehen, das mich überzeugt hätte. Dabei ist dies das Wunder, das einzig mögliche, ständig existierende, mich von allen Seiten umgebende, und ich habe es nicht bemerkt. Was für ein Wunder könnte größer sein als dieses? Sollte ich wirklich die Lösung gefunden? Sollten meine Leiden jetzt ein Ende haben? Dachte Levin, während er die staubige Straße entlangschritt und weder Hitze noch Müdigkeit bemerkte und ein Gefühl hatte, als sei sein langes Leiden gestillt. Dieses Gefühl war so freudvoll, dass es ihm unglaublich vorkam. Es benahm ihm den Atem vor Erregung, und zum Weitergehen außerstande bog er von der Straße in den Wald und setzte sich im Espenschatten auf ungemähtes Gras. Er nahm den Hut von dem verschwitzten Kopf und legte sich, auf einen Arm gestützt, ins saftige, breithalmige Waldgras. »Ja, ich muss mich besinnen und es bedenken«, dachte er, den Blick unverwandt auf das nicht niedergedrückte Gras vor seinen Augen gerichtet, und folgte den Bewegungen eines grünen Käferchens, das an einem Queckenstängel hochkrabbelte und dabei von einem Girschblatt aufgehalten wurde. »Noch einmal von vorn«, sagte er sich, schob das Girschblatt beiseite, damit es das Käferchen nicht behinderte, und bog einen anderen Grashalm her, damit das Käferchen überwechseln könnte. »Was freut mich? Was habe ich entdeckt?« Früher habe ich gesagt, in meinem Körper, im Körper dieses Grashalms und dieses Käferchens. Das wollte nun doch nicht auf den anderen Halm, es breitete die Flügel aus und flog davon. Vollziehe sich nach physikalischen, chemischen und physiologischen Gesetzen ein Stoffwechsel, und in uns allen mitsamt den Espen und den Wolken und den Nebelflecken vollziehe sich eine Entwicklung. Eine Entwicklung woher? Wohin? Endlose Entwicklung und Kampf? Als könnte es eine Richtung geben und einen Kampf im Unendlichen. und ich habe mich gewundert, dass sich mir trotz größter Gedankenanspannung auf diesem Weg der Sinn des Lebens, der Sinn meiner Triebkräfte und Bestrebungen doch nicht offenbart hat. Dabei ist der Sinn meiner Triebkräfte in mir so klar, dass ich schon ständig danach lebe. Und so habe ich mich gewundert und gefreut, als der Bauer es vor mir aussprach. Für Gott leben. Für die Seele. Ich habe nichts entdeckt. Ich habe nur erfahren, was ich weiß. Ich habe die Kraft erkannt, die mir nicht nur in der Vergangenheit Leben gegeben hat, sondern auch jetzt Leben gibt. Ich habe mich vom Irrtum befreit. Ich habe erkannt, wer hier das Sagen hat. Und er ging vor sich selbst noch einmal kurz seinen ganzen Gedankengang dieser 2 Jahre durch, der begonnen hatte mit dem klaren, augenfälligen Gedanken an den Tod beim Anblick des geliebten, hoffnungslos kranken Bruders. Zum ersten Mal hatte er damals klar begriffen, dass jeder Mensch, und so auch er, nichts anderes vor sich hatte als Leiden, Tod und ewiges Vergessen. Und da beschloss er, so zu leben sei unmöglich. Er müsse sich entweder sein Leben so erklären, dass es nicht als der böse Hohn eines Teufels erschiene, oder sich erschießen. Aber er hatte weder das eine noch das andere getan, sondern weiterhin gelebt, gedacht und gefühlt, hatte sogar geheiratet in dieser Zeit und viele Freuden erfahren und war glücklich gewesen, solange er nicht über die Bedeutung seines Lebens nachdachte. Was aber bedeutete das? Es bedeutete, dass er gut gelebt, aber schlecht gedacht hatte. Gelebt hatte er, ohne sich dessen bewusst zu sein, mit den geistigen Wahrheiten, die er mit der Muttermilch eingesogen hatte. Doch gedacht hatte er, ohne diese Wahrheiten anzuerkennen. Vielmehr war er ihnen sorgsam ausgewichen. Jetzt war ihm klar, dass er nur hatte leben können dank der Glaubensgrundsätze, in denen er erzogen worden war. Was wäre ich denn? Und wie hätte ich mein Leben gelebt, wenn ich nicht über diese Glaubensgrundsätze verfügte, nicht wüsste, dass man für Gott leben solle und nicht für seine Bedürfnisse? Ich würde rauben, lügen, töten. Nichts von dem, was die größten Freuden in meinem Leben ausmacht, würde für mich existieren. Und trotz größter Anstrengung seiner Einbildungskraft konnte er sich nicht jenes animalische Wesen vorstellen, das er wäre, wenn er nicht wüsste, wofür er lebte. Ich habe nach einer Antwort auf meine Frage gesucht. Eine Antwort auf meine Frage konnte mir das Denken jedoch nicht geben. Es kann die Dimension der Frage nicht fassen. Die Antwort gab mir das Leben.